Nun haben sich beide geäußert, der russische Präsident Wladimir Putin und der Chef der Wagner-Gruppe, Jewgeni Prigozhin. Und dennoch ist unklar, was da am Wochenende in Russland wirklich passiert ist. Prigozhin sagt, er wollte die Regierung nicht stürzen, wollte nur gegen die schlechte russische Kriegsführung demonstrieren. Und Putin hat den aufständischen Wagner-Söldnern erneut zugesichert, dass sie straffrei bleiben. Am frühen Morgen ist jetzt Roderich Kiesewetter am Telefon, Obmann für Außenpolitik im Auswärtigen Ausschuss der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. Und er ist ja auch Vizevorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums im Bundestag. Das ist zuständig für die deutschen Geheimdienste. Herr Kiesewetter, guten Morgen.
Guten Morgen, Frau Dahl.
Was haben Sie da gestern herausgehört? Prigozhin wiegelt ab und Putin gibt sich auch versöhnlich?
Ja, es zeigt natürlich die Schwäche Russlands im Moment, aber eine der Ursachen, über die wird kaum gesprochen. Zum 1. Juli sollten ja alle privaten Militärvereine und auch Militärgruppen aufgelöst werden und den russischen Streitkräften unterstellt werden. Und dem hat sich Wagner widersetzt. Seine Gruppe ist ja quasi der militärische Arm des Militärnachrichtendienstes GRU. Und da hängen Milliardenwerte dran, denn Wagner beschafft sehr viel Geld für Russland in Afrika durch Goldschmuggel, durch Drogen- und Waffenschmuggel, zettelt dort Aufstände an in Mali und auch in Libyen oder im Sudan. Also das ist schon eine sehr heikle Truppe. Und er dachte, er kann vielleicht das System dahingehend stabilisieren, um für seine Truppen herauszuholen. Und das ist natürlich gescheitert.
Ist gescheitert. Er hat ja ganz plötzlich seinen Aufstand gestoppt. Aber haben Sie was gehört, warum? Ist da jetzt was rausgedrungen?
Da ist wenig rausgedrungen. Soweit wir wissen, hat er ja freies Geleit für seine Leute bekommen. Teile können sich in Weißrussland ansiedeln. Wir hören aber, die meisten sind in die Ukraine zurückgekehrt und setzen den Kampf fort. Aber es war eben auch ein Nadelstich gegen Putin. Das zeichnete sich über Monate ab. Und hier wird auch schon über die Nachfolge ausgetestet. Die russischen Oligarchen sind alle, und zu denen zählt ja auch Prigozhin, sind alle sehr verunsichert, weil Gelder genutzt werden, ihre eingefrorenen Gelder für den Wiederaufbau. Also der Zerfall des russischen Systems fängt jetzt sehr sichtbar, aber sehr langsam auch an. Wir müssen uns auf neue Brutalitäten einstellen.
Und woran machen Sie das fest? Denn man könnte es auch anders sehen und sagen, letztendlich hat Putin sich ja dann doch, also er ist vielleicht geschwächt, aber er hat sich ja durchgesetzt. Prigozhin ist untergetaucht, zumindest wissen wir im Moment nicht genau, wo er ist, und hat ja gesagt, ach Quatsch, ich wollte die Regierung gar nicht stürzen.
Absolute Niederlage für Putin. Er hat ja den ganzen Tag über, lief über alle Kanäle, Prigozhin aufgefordert, die Waffen zu strecken, hat gesagt, es wird unnachsichtig bestraft werden. Und dann hat Prigozhin so viel Druck aufgebaut, drei Hubschrauber abgeschossen, ein Kampfflugzeug abgeschossen mit seinen Leuten, 13 Piloten tot der russischen Streitkräfte. Und dann durch diesen Druck lenkte Putin ein. Das ist für uns das Zeichen, wir müssen die Ukraine mehr unterstützen, mehr Druck machen.
Ja.
Putin handelt nur auf Druck.
Na, dann auf die Ukraine gehe ich gleich ein. Eine Frage noch, wenn Sie sagen, ein möglicherweise geschwächter Putin, nutzt der Westen jetzt alle Kanäle nach Russland, um vielleicht mit Menschen ins Gespräch zu kommen, die auch auf einen möglicherweise geschwächten Putin einwirken können?
Das läuft ja schon lange. Kasparov, Kasianov, Khodorkovsky, also die Thomas Manns und Hannah Arendt der russischen Gesellschaft, Frau Scherbatova, Frau Nemtsova, sind ja alle im Gespräch. Trotzdem ist die russische Zivilgesellschaft durchgehend militarisiert. Das war nur eine innermilitärische Auseinandersetzung. Und deshalb muss jetzt mehr für die Ukraine getan werden. Aber Putin ist eine Grenze aufgezeigt worden. Unser Fehler war, bei der Zerstörung des Kasowka-Staudamms haben wir nichts gemacht. Deswegen müssen wir noch stärker warnen, wenn weiterhin die Verminung von Saporischschja vorangeht. Das ist das größte Kernkraftwerk auf europäischem Boden.
Was fürchten Sie da? Entschuldigen Sie, dass ich unterbreche.
Ja, ich befürchte, weil das Kühlwasserbecken vermint wurde, dass man dort auf einen, auf eine Kernschmelze hinarbeitet, um weiter Druck auf die Ukraine auszuüben. Und hier müssen wir Putin ganz klare Signale zeigen, das wäre wie der Einsatz einer taktischen Nuklearwaffe. Das heißt, muss Putin mit konventionellen, aber sehr harten Konsequenzen rechnen. Eines war zum Beispiel die Androhung, die Schwarzmeerflotte schwer zu beschädigen und anderes mehr.
Die EU-Außenminister haben gestern beschlossen, den Militärhilfefonds um 3,5 Milliarden aufzustocken. Und der Bundesverteidigungsminister hat verkündet, dass dauerhaft 4.000 Bundeswehrsoldaten nach Litauen gehen. Sind das die richtigen Signale?
Ja, das sind die richtigen Signale. Zum einen an die Staaten, die sich bedroht fühlen, wie die baltischen Staaten, aber eben auch Polen. Und zweitens ist das auch ein Zeichen der westlichen Geschlossenheit und ist noch ein Signal in die USA, dass wir Europäer verstanden haben, Lastenteilung stärker zu machen. Denn bisher leisten die Amerikaner 2 Drittel der militärischen und fast die Hälfte der zivilen Unterstützung. Wenn wir wollen, dass Amerika weiter ein Interesse an einem stabilen Europa hat, müssen wir Europäer mehr tun. Das war ein super Zeichen des Verteidigungsministers gestern.
Herr Kiesewetter, danke fürs Gespräch und einen schönen
Vielen
Tag.
Dank. Alles Gute.
Alles Gute. Roderich Kiesewetter, Obmann für Außenpolitik im Auswärtigen Ausschuss der Unionsfraktion im Bundestag und Vizevorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums ist er auch.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.